Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938-6284.
Radio Free FM, die Plattform, gibt es heute auch wieder am Donnerstag um 16 Uhr, eine Stunde lang für euch. Am Mikrofon führt heute durch die Plattform Frank Rieddorf und ich freue mich sehr, dass ich wieder mal einen Gast von der Universität Ulm da habe. Und jetzt muss ich auf meinen Spickzettel schauen, denn das ist schon zum Aussprechen relativ schwierig. Sie korrigieren mich bitte. Ich begrüße von der Universitätsklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Sektion Medizinische Psychologie, den Herrn Professor Dr. Harald Traue. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Es war alles sehr korrekt.
Es war alles sehr korrekt. Sie waren bis vor wenigen Monaten Leiter derjenigen Einrichtung, die ich gerade eben vorgestellt habe. Und sind jetzt noch in der Funktion da, dass Sie noch Restaufgaben erledigen, kann man das so sagen?
Ja, ich habe noch Forschungsprojekte, die ich zu Ende betreue, einige Doktoranden und Coaching von Habilitanten. Also da ist noch einiges zu tun, aber es wird jetzt weniger.
Okay, und wir werden uns in der nächsten Stunde mal anhören, was dort oben an dieser Sektion so alles gemacht wird. Am Anfang bitte, wie bei unseren Gästen üblich, kurzen biografischen Hintergrund, was Sie jetzt mitbringen für den Posten, den Sie begleitet haben, also vom Studium her oder von Ihren Karriere wegen, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann, wenn Sie das ja mal kurz vorstellen würden, bitte.
Ja, wie man gleich an meiner Sprache auch hört, ich bin kein Schwabe und auch kein Süddeutscher, sondern ich komme sozusagen aus der nördlichen Ecke. Ich komme aus der Nähe von Bremerhaven. In meiner Vita schreibe ich immer geboren an der Nordsee, weil das irgendwie so ein bisschen kennzeichnet. Also Menschen von der Küste sind ein bisschen anders. Und manchmal sage ich dann, ja, die haben einen weiten Blick, der ungetrübt ist von Grenzen, von Bergen und so weiter. Also da komme ich her. Ich habe unterschiedliche Sachen studiert. Zunächst mal so ganz klare Elektrotechnik. Da habe ich auch ein Diplom gemacht. Und dann habe ich Kybernetik und angewandte Informatik und Kommunikationswissenschaften studiert. Und mit dem Abschluss dieses Studiums habe ich mich dann 1975 auf verschiedene Stellen beworben und bin dann auch in Ulm schon in der medizinischen Psychologie gelandet, damals für den Aufbau eines psychophysiologischen Labors. Da kann ich auch natürlich noch was dazu sagen und habe dann in einigen Jahren promoviert zum Doktor der Humanbiologie und war dann in einem größeren Forschungsverbund, in dessen Zusammenhang ich dann eine Gastprofessur in Kanada hatte. Und danach habe ich ein Labor in Stuttgart geleitet und bin dann irgendwann wieder an die Uni Ulm zurückgekommen und wurde dann zum Leiter der medizinischen Psychologie.
Also was würden Sie sich denn jetzt selber sehen? Sind Sie jetzt, wenn ich sage Studium der Elektrotechnik, Medizin, Psychologie, was sind Sie? Schwerpunktmäßig oder ist es einfach, kann man das gar nicht so trennen?
Na, man kann das natürlich trennen. Also ich bin halt promovierter Humanbiologe, also einer, der sich mit der biologischen Natur des Menschen befasst. Und ich bin habilitiert in medizinischer Psychologie. Das ist sozusagen mein Lehrgebiet und deswegen bin ich auch Professor für medizinische Psychologie. Aber was man in solch einem Bereich für die Forschung und für die Lehre braucht, das ergibt sich eigentlich aus vielen dieser Themen. Das ist von vornherein eigentlich schon etwas sehr Interdisziplinäres.
Wie lange waren Sie jetzt Leiter dort oben von dem Institut?
Ungefähr 20 Jahre.
20 Jahre. Also können Sie uns bestimmt einiges erzählen. Was ist denn der Schwerpunkt der Arbeit dort oben?
Ja, also über die Jahre hinweg betrachtet hat es eigentlich sozusagen drei Anteile. Das eine ist sozusagen der harte Kern eines jeden eines jeden Faches an der Universität ist eben die Lehre, die man macht. Also man macht eine bestimmte Lehre. Und ich habe immer die medizinische Psychologie vertreten. Das ist ein Lehrfach. Das studieren die Studierenden der Medizin. Und zwar innerhalb der ersten 4 Semester. Das gehört zur Vorklinik und wird dann mit dem Physikum geprüft. Und damit sind dann die Studierenden sozusagen vorbereitet, sich mit den klinischen Themen zu beschäftigen. Insofern habe ich immer auch ein sogenanntes theoretisches, vorklinisches Fach unterrichtet. Also das ist so der harte Kern. Kann ich gerne auch genauer erklären, um was es sich eigentlich dabei handelt, weil sich das jemand, der damit nicht genau befasst ist, ja auch nicht so vorstellen kann. Nur der zweite Bereich ist dann die Forschung, und die Forschungsthemen sucht man sich an einer Universität eigentlich selber. Also am Anfang hat man ein Interesse an bestimmten Themen. Bei mir war es immer die Frage des Zusammenhangs zwischen psychischen oder mentalen Einflüssen auf den Menschen und seinen physiologischen Reaktionen. Also eigentlich so etwas wie die Grundlage der Psychosomatik. Das war es schon immer. Und ich habe mich von Anfang an für emotionales Verhalten, also für den Umgang mit Gefühlen in diesem Zusammenhang interessiert. Und zunächst mal hat man Einfluss auf die Themen, und dann ist man promoviert, dann darf man auch selbstständig Projekte beantragen, und irgendwann ist man habilitiert und dann ist man ganz selbstverantwortlich in seiner Forschung und man entscheidet dann auch etwas darüber, was die Mitarbeiter machen, und man bietet sich an als Kooperationspartner mit anderen Gruppen. Man baut ein Netzwerk auf, international und national, für gemeinsame Forschung, und das betreibt man dann. Und der dritte Bereich ist klinische Tätigkeit. Wenn man in der medizinischen Fakultät ist, dann hat man meistens auch was mit Klinik zu tun. Und das ist jetzt für die theoretischen Fächer so, dass sie also klinische Forschungsthemen und Lehrthemen immer nur insofern bearbeiten, damit sie vernünftig Lehre machen können. Also man kann keine gute Lehre machen, wenn man nicht einen Bezug herstellen kann zwischen dem, was die Grundlagen sind der Medizin, und dem, was es dann in der Klinik, also im klinischen Handeln ist. Also nur so ein leicht verständliches Beispiel: Wenn man Anatom ist, ist es ja klar, dass man sich mit den Strukturen des Körpers besonders gut auskennt, und da ist die Nähe dann also zur Chirurgie, zum Eingriff in den Körper auch sehr nah, und da kann man sehr gut kooperieren. Aber heutzutage sind die Kooperationsmöglichkeiten eben auch ganz unterschiedlich. Es gibt Grundfragestellungen in dem Aufbau und Funktionieren des menschlichen Körpers und der menschlichen Seele, die dann einen Bezug haben zu vielen Bereichen der Medizin. Nur um ein Beispiel zu nennen: Ich habe mich immer mit Kommunikation beschäftigt zwischen Menschen, und das ist jetzt für das Verständnis von Arzt-Patient-Beziehung eben auch klinisch sehr wichtig. Und deshalb sucht man sich ein Thema, das eben auch klinisch eine gewisse Relevanz hat. Und bei mir waren das verschiedene Themen, aber ganz hauptsächlich eben die Erforschung von Emotionen im Zusammenhang zu psychosomatischen Erkrankungen. Und hier insbesondere ein Beitrag zum Verständnis dessen, was Schmerz ist. Also ich bin, kann ich so sagen, ein Emotions- und Schmerzexperte, national und international.
Ein Schmerzexperte, dann fragen wir doch mal den Schmerzexperten: Was ist denn jetzt im Laufe Ihrer ungefähr 20 Jahre von Ihrer Forschung da an neuen Erkenntnissen rausgekommen? Kann man das kurz zusammenfassen, was da jetzt so die Quintessenz sozusagen, das Ergebnis ist, oder ist es so nicht möglich?
Also man müsste da jetzt also nochmal ein bisschen differenzieren zwischen dem, was sozusagen jetzt mein persönlicher Beitrag ist, oder die Ergebnisse meiner sozusagen der Forschungsteams, in dem ich da gearbeitet habe. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist ja die Schmerzforschung in den letzten 40 Jahren, in denen ich dabei bin, also überhaupt. Mhm. Und in diesen 40 Jahren hat sich das Verständnis von Schmerz wirklich dramatisch geändert.
Und woran lag das, dass sich das dramatisch verändert hat?
Also ganz verschieden. Das eine ist, dass man sehr viel mehr weiß über die Grundlagen von Schmerz. Also wie werden Schmerzreize im Körper verarbeitet? Also alles, was das Schmerzempfinden ausmacht. Also von einer Reizung eines Sensors, eines Nozizeptors, sagen wir mal in der Haut, bis hin zum Schmerzempfinden, wie das alles funktioniert, welche physiologischen, psychischen und biochemischen Prozesse daran beteiligt sind. Davon hat man vor 40 Jahren noch sehr, sehr wenig gewusst. Das zweite ist, dass die Behandlungsverfahren sich dramatisch geändert haben. Also heute hat man ein sehr viel besseres Verständnis für chronischen Schmerz, hat ganz andere Möglichkeiten, das zu behandeln. Vor 40 Jahren war die Schmerztherapie ja praktisch vollständig eine medikamentöse, analgetische Behandlung, also mit Schmerzmitteln den Schmerz zu behandeln. Und inzwischen sind die Therapieverfahren sehr komplex, sehr unterschiedlich. Und gut, das ist das eine. Dann weiß man sehr viel mehr jetzt insgesamt heute über verschiedene natürlich Substanzen. Man weiß sehr viel mehr über Opiate, wie die funktionieren, die unterschiedlichen Potenzen, wie wirken periphere Analgetika. Also das hat sich, man muss schon sagen, also in den letzten 40 und den 15, 20 Jahren davor hat sich das Verständnis von Schmerz überhaupt erst richtig entwickelt.
Was sind dann die großen Änderungen im Vergleich zu den Anfängen, als es jetzt rein auf Substanz bezogen, man nimmt, gibt eben halt Schmerzmittel. Was ist jetzt neu, was kann man jetzt anders machen oder was haben auch Sie dann anders gemacht mit den Leuten?
Also einmal hat man sehr viel mehr spezifische Analgetika, also dass bestimmte Schmerzerkrankungen mit ganz unterschiedlichen pharmazeutischen Mitteln behandelt.
Also man wurde diagnostisch feiner einfach.
Man diagnostiziert anders und überhaupt viel feiner. Über Diagnostik kann man noch ein bisschen genauer reden, weil da ist auch eins meiner Forschungsgebiete. Man kann sehr viel besser differenzieren. Man hat heute auch ein sehr viel größeres Spektrum an Schmerzerkrankungen. Das ist heute schon ein kleines Buch, in dem die verschiedenen Schmerzerkrankungen alle abgehandelt werden. Also das sind große Änderungen. Wenn ich jetzt über meine eigene Schmerzforschung resümiere und was ich in Kooperation auch immer mit anderen gemacht habe, das ist ja selten, dass eine Einzelperson das macht. Das ist einmal ein sehr viel besseres Verständnis für den Zusammenhang zwischen Emotionen und Schmerz. Also wie hängt eigentlich das Schmerzerleben und das emotionale Erleben am Schmerz zusammen? Wie kann sich eine Fehlregulation emotionalen Verhaltens dann zu einem Schmerzprozess entwickeln und hier nochmal ganz spezialisiert eben für ein bestimmtes Schmerzleiden, nämlich für den Kopfschmerz vom Spannungstyp, mit dem ich mich also die gesamte Zeit beschäftigt habe. Ganz wesentlich war meine Forschung immer bezogen auf das sogenannte muskuloskeletale System, also auf den Muskelapparat, in dem ja die häufigsten Schmerzen überhaupt sind, die wir haben. Also die häufigsten chronischen Schmerzen sind Schmerzen des muskuloskeletalen Systems. Obwohl man daran ja Gott sei Dank nicht stirbt, ist es sozusagen auch die fast eine der teuersten Krankheiten, die wir haben.
Und als chronische Krankheit natürlich äußerst unangenehm.
Sehr unangenehm, sehr beeinträchtigend und führt eben auch beispielsweise an zweiter Stelle zu Frühberentung. Also das ist sozial, medizinisch gesehen und für die Kosten der Gesellschaft sind das sehr teure Erkrankungen, obwohl sie jetzt nicht lebensgefährlich sind.
Gibt es jetzt mehr Leute, die Schmerz haben, oder sind wir nur durch feinere Diagnostik und durch größere Aufmerksamkeit erreichen wir die Leute, die wir früher nicht erreicht haben? Ist es ein gesellschaftliches Problem des Wandels oder war das eigentlich vermutlich schon immer so? Sie hatten ja auch schon am Anfang mal im Vorgespräch Ihre Studie über den Homo sapiens angestrebt. Ja. War das schon immer so, dass die Leute Schmerz haben und jetzt sind wir in der Diagnostik und der Behandlung weiter? Oder ist es in den letzten 30 Jahren, sind wir zu einer Schmerzgesellschaft geworden?
Ja, das ist nur eine scheinbar einfache Frage. Also das ist eine echt schwierige Frage. Also manchmal tendiere ich dazu zu sagen, ja, also wir sind schmerzempfindlicher geworden. Also macht man, kann das mal festmachen. Heute, wenn Sie auf den Spielplatz gehen mit den Kindern, da ist sozusagen unter jedem Klettergerüst ist da so eine weiche Schicht, also so eine Weichbitumen oder sowas, sodass die Kinder nicht hart fallen. Aus Versicherungsgründen, aus Schutzgründen, kein Kind darf heute einfach ungeniert auf den Baum steigen und das Risiko eingehen, darunter zu fallen. Das eine. Das zweite ist so, wenn ein Kind, wenn ihm was wehtut, wenn er das schon äußern kann, dann ist die Aufregung groß und es wird sehr schnell, sagen wir mal, in die, das Kind in das medizinische System geschickt. Also es wird Schmerz schon sehr früh als eine Art Krankheit immer begriffen. Und das sind so nur Beispiele jetzt, wo man sagen könnte, ja, wir sind irgendwie verweichlicht oder so. Aber das ist auch nur ein Teil der Antwort. Aber das, denke ich, ist schon der Fall, dass wir insgesamt schon eher zu der Auffassung gelangt sind, dass das Schmerzleiden nicht nötig ist. Und damit ist ein zweiter Aspekt verbunden, nämlich, dass auch die dramatischen und großen Erfolge der medikamentösen Behandlung von Schmerzen und auch die Verbreitung, also die Verbreitung von sehr, sehr stark wirksamen Analgetika, dass die Illusion erweckt haben, als ob sozusagen Schmerzfreiheit der natürliche Zustand sei und dass das auch von jedem gewünscht wird, schmerzfrei zu sein. Das ist ein ganz natürlicher und verständlicher Grund, denn Schmerz wird mit der hohen Priorität verarbeitet und deswegen hat ein Mensch, er will eigentlich den Schmerz nicht haben. Dadurch ist die Behandlungserwartung groß und natürlich auch die Neigung, einen vorhandenen Schmerz als Krankheit sich diagnostizieren zu lassen. Also das alles wirkt zusammen und kann dazu führen, Der zweite große Komplex dazu ist wirklich die Frage, wie stellen wir denn Schmerz überhaupt fest? Und sind Angaben, die wir erheben in Deutschland oder in England oder also jedenfalls in diesen westlichen Gesundheitssystemen, sind die mit Daten, die man vor 40 Jahren erhoben hat, überhaupt vergleichbar?
Oder mit anderen Ländern oder anderen Kulturkreisen? Oder gar mit anderen Ländern.
Ja. Also ich habe auch viel Kooperationen mit Kollegen in Ländern, beispielsweise in Mexiko und in Brasilien, wo sozusagen Schmerzen ab einem gewissen Alter auch zum Stück zum Leben dazugehören. Ne? Das wird jetzt nicht automatisch als ein Zustand von Krankheit, sondern auch eher von Alterung empfunden und dass man sich dann mehr schonen muss und so. Das wird als natürlich erlebt. Das ist auch ein anderes Verständnis, auch natürlich ein anderes Gesundheitssystem, in dem man sich oft es auch nicht leisten kann, eine so hochgradige Versorgung zu erzielen über uns.
Passen sich dann die Menschen den Möglichkeiten an? Also diese Sprichworte, Indianer kennt keinen Schmerz oder ein harter, ausgebildeter Spartiake, ja, da geht an die Sache zwangsweise ja anders ran, weil die Möglichkeiten gar nicht da sind. Und wir können uns das leisten, so wie verweichlicht zu sein auf, weil wir natürlich jetzt auch flächendeckend und relativ günstig sehr viele Schmerzmittel haben. Man muss ja nur mal in die Apotheke gehen, wie viel es schon rezeptfrei einfach gibt. Also das heißt, die Hemmschwelle, ich mache was gegen den Schmerz oder die Bereitschaft, sofort was zu nehmen, die ist ja sehr, sehr groß, zumindest also für mich jetzt so, ohne wissenschaftliche Studie, gefühlt einfach.
Ja, das wird ja auch also transgenerativ, also über die Generationen hinweg vermittelt. Also wenn die Eltern sehr schnell einen Schmerzleiden für behandlungsbedürftig halten, dann geben sie das auch an die Kinder wieder weiter. Was ich nicht, ich möchte da nicht missverstanden werden. Jemand, der unter Schmerz leidet, das ist klar, dass der auch auf jeden Fall ein Bedürfnis nach Reduktion der Schmerzen und auch nach Schmerzfreiheit hat. Das ist völlig normal und er sollte auch alles da unternehmen. Was vielleicht ein Unterschied ist, die Selbstverständlichkeit, mit der man auch erwartet, dass die Schmerzbehandlung also zu Schmerzfreiheit führt. Mhm. Das ist nun nicht der Fall. Also auch alles, was wir im Arsenal sozusagen haben gegen die Schmerzen, führt jetzt nicht dazu, dass Schmerzen einfach weg sind. Die sind ja nicht weg. Also man kann eher noch sagen, dass die Zahlen, also wenn man das epidemiologisch, also mit diesen statistischen Mitteln bei Befragungen untersucht, macht es den Eindruck, als ob Schmerzen immer noch zunehmen. Das kann aber auch eine Folge sein, wirklich von genauerem Hingucken, ja, und von einer größeren Bereitschaft auch zu sagen, ja, ich habe diese Schmerzen oder ich hatte sie in den letzten 3 Wochen oder in den letzten 3 Monaten. Das kann sozusagen ein methodisches Phänomen sein, aber eins steht fest. Wir haben in der Deutschen Schmerzgesellschaft, also der größten, die wir haben, also wir haben da knapp 4000 Mitglieder, da sind alles Mediziner, Psychologen, alles Mögliche drin, alles Schmerzexperten. Die Fachgesellschaft ist immer größer geworden in den letzten 30 Jahren. Es gibt immer mehr Experten und das führt nicht dazu, dass der Schmerz weniger wird. Also man würde ja erwarten, je mehr Leute sich in der Medizin darum kümmern, müsste der Schmerz ja auch zurückgehen. Und manchmal sitzen wir auch mit den Kollegen bei Tagungen dann nochmal abends im Hotel in der Bar und reden und sagen, also gibt es vielleicht so etwas wie so eine Art Konstante, dass es also, man kann machen, was man will.
Da könnte man jetzt 2 Rückschlüsse ziehen. Die eine ist, nicht persönlich bitte nehmen, die Arbeit ist vielleicht doch nicht so gut, weil wenn es immer mehr gibt, ja. Nur ist es eine, also die Rückschluss könnte man ziehen. Und ja. Das andere ist, dass es ein gar nicht zu beeinflussendes Faktum ist.
Also ich bin da auch sehr hin und her gerissen, weil es gar keine einfachen Antworten auf diese darauf gibt. Aber es ist tatsächlich so. Vor 40 Jahren gab es kaum Schmerzexperten. Und vor 60 Jahren gab es keine Leute. Da fing die ganze Schmerzforschung erstmal an. Es gab sie alle nicht. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, ist eigentlich in allen westlichen Gesundheitssystemen sind die Zahlen für Schmerzen natürlich angestiegen. Da könnte man sagen, ja, aber jetzt haben wir doch überall so viele internationale Schmerzgesellschaften, europäische, nationale. Es gibt so viele Schmerzexperten. Wenn die alle wirksam sind, dann müsste das ja eigentlich weggehen. Mhm. Also entweder hebt sich das auf, ja, also das Anspruchsniveau. Und die Expertise, das ist so, also da sind wir jetzt in einer ganz komplizierten Frage schon gleich eingestiegen.
Ja, aber gut, oder kommt es dann überhaupt erst vielleicht sogar durch die Ärzte? Es ist ja ähnlich bei den Depressionen, ja, also nicht, dass ich jetzt sage, ja. Die Depressionen werden dadurch ausgelöst, aber dadurch, dass ich dieses Feld so stark bearbeite, ja, ist ja auch vor wie vielen Jahren man das erste Mal Depression diagnostisch erfasst hat, aber davor muss man davon unterstellen, gab es ja auch Leute, die darunter gelitten haben, ja, aber in dem Moment, wo ich das als Volkskrankheit deklariere, dem Moment, wo ich große Forschungen mache, viele Erfolge erziele, steht es ja auch sehr viel im Mittelpunkt und die Leute sagen natürlich sofort, ah ja, Schmerz und Depressionen, das ist sehr bekannt, neigen dann die Leute dazu, sich das eher, es bildet sich ja nicht unbedingt jemand ein, aber dass man diese es empfindlicher werden.
Also jetzt, wir dürfen jetzt Depressionen und Schmerz nicht in einen Topf werfen.
Das war nur ein Beispiel,
hat ja auch was miteinander zu tun. Mhm. Deswegen, das ist wichtig. Das hat was miteinander zu tun, ist aber nicht dasselbe. Und beim Schmerz müssen wir auch nochmal eine wichtige Unterscheidung treffen. Wir reden von akuten Schmerzen und von chronischen Schmerzen. Und wir reden von Schmerzen, für die es eine halbwegs eindeutige Ursache zu identifizieren gibt. Und es gibt chronische Schmerzen, bei denen man nicht so einfach eine organische Ursache finden kann.
Da möchte ich jetzt ganz kurz unterbrechen, weil wir eine kleine musikalische Unterbrechung reinbringen. Wir haben jetzt schon relativ viel geredet, aber da möchte ich danach gleich nochmal anknüpfen über diese Stressarten und woher der Stress überhaupt kommt. Wir machen jetzt noch eine kleine musikalische Unterbrechung mit dem guten Jo Kraus aus seinem neuesten Album und sind dann in 3,5 Minuten wieder zurück mit dem Professor Dr. Harald Traue. Bis sofort. Die Plattform bei Radio Free FM mit dem Professor Dr. Harald Traue. Wir hatten vor der musikalischen Pause das Thema Schmerz. Und da haben wir, vielleicht war das mein Fehler, wir hätten eigentlich mit den Fragen, die ich jetzt stelle, einsteigen sollen. Wir sind gleich medias in res gegangen. Woher kommt der Schmerz und wie kann ich den Schmerz diagnostizieren?
Ja, woher kommt der Schmerz? Also das kann man... Da gibt es einfache Antworten drauf, also halbwegs einfache. Zunächst mal, wenn wir von akuten Schmerzen reden, immer Alltagsschmerz, den wir alle irgendwie kennen. Also man fasst auf die heiße Herdplatte oder man haut sich mit dem Hammer auf den Finger oder so etwas oder man bricht sich was. In dem Moment, in dem das passiert, wirkt sozusagen etwas... eine sogenannte Noxe auf den Organismus ein, welcher Art auch immer, und führt dazu, dass die Rezeptoren, die für die Empfindung von Schmerz da sind, dass die angestoßen werden, erregt werden. Und da gibt es verschiedene. Es gibt die mechanischen, also die auf mechanische Belastung reagieren. Das ist also auf, wenn der Hammer kommt oder wenn man gequetscht wird. Dann gibt es welche, die reagieren auf Hitze, die sind temperaturempfindlich. Es gibt Schmerzrezeptoren, die auf Kälte reagieren. Es gibt Schmerzrezeptoren, die auf chemische Substanzen reagieren, also Lauge an Schleimhäuten oder so, oder Säure an den Lippen. Oder wenn sie etwas tiefer eindringt in die Haut. Also diese Rezeptoren werden sozusagen durch Einflüsse von außen erregt und führen dann dazu, dass sie dann weitergeleitet werden durch das Nervensystem, und die Information gelangt übers Rückenmark dann in das Gehirn, und dort streut die Information, die geht jetzt nicht einfach an eine bestimmte Stelle, sondern diese Information geht sozusagen an verschiedene Stellen im Gehirn. Und damit wir wissen, oder damit der Mensch, oder er kann zum Beispiel, er weiß genau, an welcher Stelle er jetzt mit dem Hammer draufgehauen hat, das weiß er, weil die gesamte Körperoberfläche wird sozusagen im sogenannten sensorischen Kortex abgebildet. Und wenn wir dort einen Schmerzreiz haben, dann wird das an der entsprechenden Stelle im Gehirn weitergemeldet und es wird uns bewusst, dass es dort jetzt wehtut. Das ist sozusagen der Ort. Je stärker der Einfluss auf den Rezeptor ist, also wenn da sozusagen viel stimuliert wird oder viele Rezeptoren, dann erleben wir das als einen intensiveren Schmerz. Wir erleben auch also mindestens mal einen schnellen Reiz und einen langsamen. Wir wissen sehr ganz schnell, wie sehr, also dass es wehtut irgendwo. Sie wissen, wenn Sie auf den Finger gehauen haben, gleich welcher Finger das ist. Wird sofort vermittelt. Aber wie sehr das nachher wehtut, das dauert ein bisschen. Wir haben also einen ersten und einen zweiten Schmerz. Und dieser Schmerz, diese Information gelangt eben in den sensorischen Kortex, das ist das eine, und das ist lateral im Gehirn, und es gelangt aber auch sozusagen in das limbische System. Das ist sozusagen im mittleren Bereich des Gehirns. Das ist ein entwicklungsmäßig ein alter Gehirnteil. Und dort wird vermittelt, dass dieses Wehtun, und dass das Wehtun unangenehm ist, also diese gefühlsmäßige Qualität, dass ich das sofort weghaben will. Ja, ich will das loshaben. Also ich würde, wenn ich meinen Finger, das können Sie ja selber ausprobieren, wenn Sie den Finger in die heiße Flamme halten, in der Kerze, ne, so einen Moment lang ist das so ein Thrill, und dann wollen Sie das aber weghaben. Und das wollen Sie weghaben, nicht weil Sie das nur spüren, dass da ein Hitzereiz ist, sondern weil es wehtut. Und dieses Wehtun wird im limbischen System erzeugt. Und das ist eigentlich eine Angstreaktion. Also man zieht den Körper aus dieser Zone der Gefährdung heraus. Und das wird sozusagen über ein Vermeidungsverhalten gesteuert. Und das
ist also lebenswichtig für das Verhalten des Menschen.
Eine ganz lebenswichtige Funktion. Und das Verhalten des Menschen führt auch dazu, dass er sich aus der Gefahrenzone rausbegibt. Also bei der Hitze ist das ganz einfach zu sehen. Aber es führt auch dazu, dass wir sozusagen daran lernen, ja, dass wir nicht nochmal wieder gerne das machen. Also einmal die Herdplatte reicht dann auch. Den Rest sind dann Unfälle, also wir machen es nicht gerne freiwillig wieder. Das ist sozusagen die Steuerungsfunktion, und das ist etwas, was alle Organismen haben. Alle Organismen, selbst die primitivsten Nervensysteme, wie zum Beispiel der Wasserschnecke, der Aplysia, mit ihrem doch sehr kleinen Nervensystem aus ein paar tausend Nervenzellen, die hat schon ein Messsystem für solche noxischen Reize und eine Steuerung, sich aus der Zone wegzubewegen.
Jeder vermeidet Stress und Schmerz.
Das ist bleiben wir mal bei Schmerz. Also wir reden zunächst mal über Schmerz, denn das ist wichtig. Dieses System hat eine sozusagen eine neurophysiologische Grundlage. Das sind also spezielle Rezeptoren. Wenn Sie Stress erwähnen, wir haben keine Rezeptoren für Stress. Stress ist sozusagen ein Konzept höherer Ordnung. Während aber die Schmerzverarbeitung akuter Reize ist sozusagen ein ganz wesentliches neurophysiologisches System. So. Das heißt aber nicht, dass das nicht unbeeinflussbar ist. Ja, also das ist ein System, das aber auch wiederum sozusagen eine, auch von Steuerungsinstanzen abhängig ist. Also um das mal am Beispiel zu sagen, wenn Sie Sport treiben, vielleicht einen Ballsport, Fußball oder so, und Sie kriegen den Ellbogen irgendwo hingeknallt, merken Sie das vielleicht im Eifer des Sportes gar nicht. Und erst wenn Sie auf der Bank sitzen, dann denken Sie, oh, da habe ich ja einen blauen Fleck. Aber Sie haben das in der Situation nicht gemerkt. Das heißt, der Organismus, da genau genommen das Gehirn, hat eine Möglichkeit, also die Wahrnehmung, das Bewusstwerden des Schmerzreizes zu blockieren. Das ist zwar eine neurophysiologische Grundlage für diese Schmerzverarbeitung, aber das ist auch beeinflussbar durch höhere kognitive Funktionen. Also kognitive heißt sozusagen durch gedankliche Vorgänge im Gehirn, kann das gesteuert werden.
Und auch trainiert werden dann letztendlich.
Und auch trainiert werden. Mhm. Und nicht nur das, auch auf der rein neurophysiologischen Ebene gibt es sozusagen Regelmechanismen, die die Weiterleitung von Schmerzinformationen stören oder blockieren. Also das ist etwas, was wir auch spontan machen. Ja? Also wenn Sie sich vorstellen, Sie laufen morgens barfuß noch etwas schlaftrunken, also aus dem Schlafzimmer, und Sie hauen mit Ihrem kleinen Zeh gegen den Bettpfosten. Das tut wirklich furchtbar weh. Was machen Sie? Sie setzen sich hin und Sie reiben den Zeh. Und das machen wir auch sonst. Wenn es uns irgendwo wehtut, dann kratzen wir die Haut oder wir reiben die Haut oder wir pusten da drüber oder wir machen kalt. Also wir machen eine Gegenstimulation. Und diese Gegenstimulation, die hemmt die Weiterleitung des Schmerzes. Also auch auf dieser rein neurophysiologischen Ebene können wir die Schmerzverarbeitung modulieren.
Bei Schmerzen, die jetzt im eher unteren und mittleren Bereich sind, ne?
Auch bei ganz starken Schmerzen können wir das. Man kann auch sehr starke Schmerzen sozusagen mental beeinflussen. Wir können darauf vielleicht später nochmal zurückkommen, wenn Sie das interessiert. Also zum Beispiel Hypnose ist so etwas, mit der man auch stärkste Schmerzen wegmodulieren kann. Also das Potenzial des Gehirns, die Schmerzwahrnehmung zu unterdrücken, ist groß. Trotzdem entsteht am Rezeptor eine Schmerzinformation.
Die kommt immer an, das kann man nicht beeinflussen.
Die geht sozusagen im Gehirn, kann aber blockiert werden auf dem Weg zur Wahrnehmung. Also ob uns das bewusst wird oder nicht, das hängt ganz davon ab. Das geht durch Ablenkung, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die wir übrigens auch alle therapeutisch dann auch nutzen. Ja? So, das ist jetzt mal sozusagen der akute Schmerz. Der Alltagsschmerz, der mit dieser Funktion des Schutzes, diese hohe Schutzfunktion, wenn wir die nicht hätten, würden wir das nicht lernen. Es gibt Menschen, die keine Schmerzempfindung haben, aufgrund eines genetischen Defektes. Das ist auch ein interessantes Phänomen. Die haben diese Schutzreaktion nicht. Die müssen alles mühsam lernen.
Das ist relativ gefährlich dann für diese Menschen.
Das ist für die Menschen sehr gefährlich. Also wenn Sie mal hier im Ulmer am Rathaus sind, oben links, da gibt es ja diese Bilder zur Belehrung der Ulmer Bürger. Da gibt es ein Bild sozusagen eines historischen Ereignisses mit einem römischen Söldner, Mucius Scaevola, der in den Belagerungsring der Etrusker eingedrungen ist und hat dort, wollte den König umbringen und hat stattdessen den Kanzler ermordet. Das ist dort als Bild abgebildet, das sieht man da. Der Kanzler ist schon ein bisschen grau und das Blut spritzt ihm immer noch aus dem Körper, ein kleiner medizinischer Irrtum. Der wurde dann sofort zum Tode verurteilt. Also das ist eine historische Begebenheit, die ist also bekannt. Und der Mucius Scaevola, der hat dann gesagt, ja, also bevor man ihn jetzt also umbringt, können Sie schon mal das Feuer, die wollten ihn nämlich verbrennen, können Sie schon mal Feuer bringen, dann wird er Ihnen mal den Mut der römischen Soldaten demonstrieren. Und das heißt in der Historie, dass er seinen Arm über das Feuer hielt, bis ihm der Arm abdorrte. Der hatte eine Syringomyelie, also eine Entwicklungsstörung des oberen Rückenmarks, sodass da keine Schmerzreize durchkamen. Das gibt es. Mhm. Es gibt diese krankhafte Veränderungen, denn die haben früher keine hohe Lebenserwartung gehabt. Aber das gibt es. Und es gibt auch Dörfer in Israel, wo die alle diesen genetischen Defekt haben oder viele. Also das nur am Rande. Es gibt diese tatsächliche Blockade, aber ich rede hier sozusagen von der gesunden Modulierbarkeit des Schmerzes. Gut, und dann haben wir natürlich jetzt den pathologischen Fall einer Entzündung zum Beispiel. Wenn Sie eine Entzündung haben, also Sie haben einen Pickel im Gesicht. Im Gesicht können Sie sich da mit dem Finger ruhig auf die Haut fassen. Da haben Sie so einen Reiz, aber wenn da ein Pickel drunter ist, dann tut das weh. Lippen. Das heißt, bei einer Entzündungsreaktion werden sogenannte Kinine ausgeschüttet und diese Kinine, die machen die Schmerzrezeptoren empfindlicher. Und plötzlich ist der gesamte Bereich der Infektion, und das haben Sie auch, wenn Sie andere Infekte haben, im Handgelenk oder irgendetwas ist infiziert oder bei einer Erkältung im Hals, dann tut da plötzlich alles weh. Mhm. Das ist eine Folge der Entzündung. Was also praktisch eine indirekte Folge eigentlich eines entzündlichen Vorgangs. Und insofern haben wir natürlich ganz viele Schmerzerkrankungen, die eine körperliche Ursache haben. Es gehört aber alles zu den akuten Schmerzen. So, und dann gibt es die große Gruppe der chronischen Schmerzen. Und bei den chronischen Schmerzen, da können wir natürlich auch wieder differenzieren, da gibt es die, die eine körperliche Grunderkrankung haben, sagen wir mal eine Krebserkrankung, die dann auf Dauer Schmerz macht oder auch eine Veränderung der Gelenke, eine Arthritis oder so etwas. Es gibt aber auch, und jetzt wird es dann sehr viele chronische Erkrankungen, bei denen man eine körperliche Ursache eben nicht so nachweisen kann oder wo man nicht sagen kann, die körperliche Ursache erklärt den Schmerz tatsächlich. Also da wird dann der Dauerschmerz zu einem ganz anderen Phänomen.
Und der ist medizinisch nicht diagnostizierbar.
Er ist somatisch nicht eindeutig diagnostizierbar. Man findet vielleicht Veränderungen, aber die erklären nicht, dass dieser Schmerz auf Dauer ist oder dass auch Behandlungen dann nicht zu einer Schmerzreduktion führen. Und das ist natürlich dann ein ganz anderes Phänomen, mit dem wir es zu tun haben.
Und wie kann man dann solche Leute behandeln? Da gibt es ja auch keinen Punkt, wo man angreifen kann. Da habe ich jetzt nicht ein Areal, wo der Schmerz ist oder eine Entzündung, die ich lokalisieren kann, sondern es ist ja eher dann wahrscheinlich für Sie weniger greifbar.
Ja, also ich sage mal so, im medizinischen Alltag ist es so, es tut weh und der Patient und der Arzt sind sich da zunächst mal einig, es muss dafür eine Erklärung geben, einen Befund. Und wenn wir nochmal zurückgehen, also vor 25, 30 Jahren bei Rückenschmerz hat man also dann eine Röntgenaufnahme gemacht, später ein bisschen genauer mit CT und dann hat man auch schon mal leicht Veränderungen gefunden an der Wirbelsäule, unterschiedlicher Art. Und hat gesagt, ich habe die Ursache gefunden. Und dann hat man operiert und so weiter. Dann ist manchmal besser geworden, aber manchmal auch nicht. Mhm. Also dann hat man schon sich gefragt, gibt es denn so einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem einen und den anderen? Und dann hat man angefangen, sich auch Röntgenbefunde und CT-Befunde von Menschen anzugucken, die keine Schmerzen haben. Und siehe da, man findet oft solche Veränderungen in den Gelenken, im Knochenbau, die altersabhängig sind, die dann aber gar keine Schmerzen verursachen. Also das heißt, dieser zunächst mal angenommene Zusammenhang zwischen einer Veränderung im Körper und dem Schmerz, der ist nicht so eindeutig.
Also kann man dann sagen, diese Art des Schmerzes geht auf eine psychische Erkrankung zurück? Oder ist es dann nur der Rückschluss, weil alles andere nicht lokalisiert werden kann?
Ja, damit muss man, das ist ein naheliegender Gedanke, dass das so ist. Aber dann sind wir sozusagen auf etwas auf dem Holzweg, wenn wir sagen, es muss eine psychische Ursache geben, also im Sinne einer Erkrankung, eine ähnliche psychische Erkrankung, wie sie das veränderte Gelenk an der Wirbelsäule wäre. Aber das ist eben oft auch ein Irrtum. Also das heißt, wir haben nicht die psychische Störung wiederum als Ursache für Schmerz, aber wir haben sozusagen Funktionen in der Psyche des Menschen, die vielleicht etwas, was unter anderen Umständen als Schmerz längst gegangen wäre, dann den Schmerz aufrechterhält. Mhm. Und solche Phänomene gibt es ganz viel, und zwar im Positiven wie im Negativen. Also es gibt viele psychische Vorgänge, die den Schmerz dann positiv beeinflussen, also ihn mindern. Und es gibt viele psychische Vorgänge, die den Schmerz, der vielleicht sehr viel geringer ist, die ihn dann verstärken.
Kann man den Leuten auch beibringen, was Sie sagen, man hat es auch bei Nicht-Schmerzpatienten gesehen, dass das ein ähnlicher Befund gab, dass manche Leute einfach damit umgehen können und es akzeptieren können und manche einfach aufgrund der Veranlagung oder hier Faktoren da eben darunter stärker leiden?
Ja, das ist auch tatsächlich so der Fall. Also, ich sag mal, viele Menschen, die unter Schmerzen leiden, die sind natürlich auch erleichtert, wenn sie sozusagen einen diagnostischen Befund haben. Also in meiner Anfangszeit vor 35 Jahren, als ich das erste Mal mit Schmerzpatienten dann gearbeitet habe, da war so einer der Standardsätze: Ach, ich wollte ja eigentlich gar nicht zum Psychologen. Ich dachte, ja, okay, das verstehe ich. Sie sind ja jetzt auch mal nicht in der Psychiatrie und man will Ihnen jetzt keine psychiatrische Erkrankung diagnostizieren, aber wir wollen rausfinden, inwieweit vielleicht psychische Prozesse, mit denen Sie zu tun haben, sozusagen Ihr Schmerzleiden verstärken oder Sie daran hindern, dass das besser wird. Mhm. Also, oder manche haben dann auch gesagt, aber ich bin doch nicht krank im Kopf oder ich bin doch nicht verrückt oder so etwas. Und das ist ja auch alles richtig. Es geht nicht um Verrücktheit und es geht nicht um eine psychische Erkrankung. Das gibt es in Ausnahmen übrigens auch, aber das ist nicht die Mehrzahl. Also es geht gar nicht darum, jemanden eine Erkrankung im psychiatrischen Sinne zu diagnostizieren, sondern darum, die psychologischen Faktoren auszumachen, die das Schmerzgeschehen negativ oder positiv beeinflussen. Und das ist die Aufgabe.
Und als was haben Sie das dann diagnostiziert?
Ja, da muss man jetzt wieder unterscheiden. Also geht es zunächst mal darum, die Schmerzerkrankung selber zu diagnostizieren. Was ist das denn überhaupt, unter dem der Patient leidet? Oder geht es darum, jetzt also
um die Ursache,
psychische Vorgänge zu untersuchen? Also ich sage Ihnen mal so ein Beispiel, an dem das vielleicht deutlich wird. Ich habe eine Zeit lang einige Jahre in der Schmerzambulanz hier in Ulm gearbeitet und wir hatten also ganz, 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 ganz unterschiedliche Patienten. Und eine kam mal eine junge Patientin, die wurde, war eine Jugendliche, die wurde aus der Handchirurgie zu uns überwiesen. Die hatte an der linken Hand eine große Brandnarbe. Der war als kleines Kind, also kochendes Wasser über die Innenhand geschüttet worden und die hatte eine großflächige Vernarbung dort. Und Narben haben die Tendenz, schmerzhaft zu sein. Und da die Schmerzen in der Hand sich nicht anders behandeln ließen, hat man sich entschlossen und hat überlegt, ob man das chirurgisch behandelt, also mit chirurgisch eine Narbenentfernung macht, mit einer Hauttransplantation und eine aufwendige Geschichte. Und die Chirurgen, die waren irgendwie skeptisch. Die konnten nicht sagen, warum, aber sie haben gesagt, könnt ihr diese Patientin nicht mal untersuchen? Und das wurde vorgestellt und an dem ersten Abend, als die Patientin dort auf Station war, war ein relativ junger, engagierter Arzt, der hat sich das überlegt und hat gedacht, naja, also ob das Narbengewebe den Schmerz macht oder es dafür eine andere Ursache gibt, das können wir doch relativ einfach feststellen. Wir blockieren die Weiterleitung am Nerv. Man weiß ja, wo diese empfindlichen Nerven aus dem Handgelenk, aus der Handfläche herkommen. Die können wir doch dann im Bereich des Unterarms, Handgelenk, können wir doch blockieren mit einer Blockade. Das ist ja die Expertise sozusagen einer jeden anästhesiologischen Kenntnis. Und hat dann der Patientin gesagt, wir werden das jetzt mal rausfinden, wo der Schmerz herkommt. Und hat dann gesagt, ich werde jetzt Ihnen mal das blockieren, den Nerv, und dann dürften Sie eigentlich kein Schmerzempfinden mehr haben. Und passiert etwas ganz Unglückliches in diesem Zusammenhang. Er hatte diese Blockade gesetzt und der Schmerz hörte ab und nicht auf. Mhm. Und die Patientin hat sofort gedacht, sie wäre verrückt. Dass sie etwas empfindet, was sie gar nicht... Also sie hat den Schmerz in der Handfläche empfunden und drumherum war die Sache taub, aber der Schmerz war nicht weg. Also, und dann war etwas kompliziert, Aufregung. Sie musste dann kurzfristig krisenmäßig versorgt werden, psychiatrisch. Gut, aber was erzählt uns diese Geschichte? Dieser Schmerz, dieser chronisch gewordene Schmerz in der Handfläche war unabhängig geworden von, von dieser Namen, von diesem Erlebnis, diesem traumatischen Erlebnis der Verbrühung, von der Narbe, sondern er war, wir reden dann auch manchmal von Schmerzgedächtnis oder von eingebranntem Schmerzempfinden durch ein Traumaerlebnis.
Also als Phantomschmerz wird es auch immer so, oder ist es was anderes?
Phantomschmerz ist auch eine sehr ähnliche Geschichte mit dem Phantomschmerz. Das ist auch ein interessantes Forschungsfeld und ein ähnliches Beispiel, wo auch ein Mensch Schmerzen dort empfindet, wo eigentlich gar keine Extremität mehr ist. Jetzt ist das nicht ganz genau dasselbe. Man kann also den Phantomschmerz nicht so ohne weiteres, würde man gar nicht mit Blockaden behandeln, aber im Prinzip ist das ein ähnliches Beispiel. Nun, wir lernen daraus, dass das Schmerzerleben sozusagen vollständig unabhängig davon sein kann, ob dort, wo der Patient den Schmerz empfindet, überhaupt irgendeine Schmerzreizung stattfindet. Das ist sozusagen ein extremes Beispiel.
Das klingt jetzt aber nicht so, als hätten Sie da eine einfache Arbeit zu machen, ne?
Nein, das ist in der Tat gar keine einfache Arbeit, denn diese Phänomene, dass ein Schmerzerleben unabhängig wird von der vielleicht ursprünglichen Ursache, ja, das ist sozusagen, das gehört zum Wesen des chronischen Schmerzes. Und da hat man eine komplizierte Aufgabe. Man muss dem Patienten gerecht werden, auch seinem Schmerz erleben, denn er erlebt ja den Schmerz auch tatsächlich. Ja,
also man kann nicht sagen, also hier, junge Dame, wir haben jetzt den Nerv abgeklemmt, du kannst gar keinen Schmerz haben, stell dich mal nicht so an, weil real ist der Leidensdruck des Patienten ist ja da. Ne?
Das funktioniert überhaupt nicht. Also jedenfalls nicht einfach so. Es kann sein, dass man sozusagen über einen therapeutischen Vorgang man eine solche Patientin sozusagen desensibilisieren kann. Das ist aber ein komplizierter Vorgang, da muss man viel Geduld haben und dann kann man tatsächlich auch den Schmerz reduzieren. Das kann man, aber das ist eben nicht hoppla hopp. Jetzt sage ich mal, du kannst gar keinen Schmerz haben und nun ist er weg. Das ginge ja ohnehin nur bei, also wenn die Schmerzen gar nicht wirklich erlebt werden. Sondern wenn jemand sagt, ich habe Schmerzen. Also sowas gibt es ja vielleicht auch.
Aber das ist natürlich auch dann schwer zu diagnostizieren, ne?
Auch das ist auch nicht einfach zu diagnostizieren. Man spricht dann von Münchhausen-Syndrom, also einfach Erlogenes. Das gibt es aber nur unter bestimmten Bedingungen. Also ein normaler Patient, ja, der hat kein Interesse, dir was vorzumachen. Er hat vielleicht manchmal ein Interesse, also den Schmerz extremer
zu und dramatisieren,
stärker dazu. Er dramatisiert, also so fachmäßig sagen wir aggraviert. Also er übertreibt den Schmerz, ja. Aber dass jemand kommt und einfach einen so tut, als ob er Schmerzen hat, das ist eigentlich nur in Ausnahmesituationen der Medizin möglich oder zu beobachten und wird dann wiederum als eigenes Krankheitsbild auch verstanden. Also Münchhausen-Syndrom ist eben auch so, wenn jemand also krankhaft immer wieder solche Symptome vorführt, die er gar nicht hat oder gar die er selber erzeugt hat. Also
aber das sind jetzt schon wirklich die extrem seltenen Fälle.
Das ist eigentlich überhaupt nicht das, was der Alltag eines Schmerztherapeuten ausmacht. Aber auch im Alltag, wenn wir mit chronischen Schmerzen umgehen, haben wir immer das Problem, wie kommen wir sozusagen den psychischen Einflüssen auf die Spur und wie können wir die verändern und wie können wir den Patienten stark machen, dass er sozusagen seine potenziellen Möglichkeiten, dass er die nutzen kann, um den Schmerz zu reduzieren. Also das ist eigentlich dann die Aufgabe des Schmerztherapeuten.
Und wie kann das dann gelingen? Oder wie ist Ihnen das, ist es in dem Beispiel der jungen Dame gelungen oder ist es jetzt ein negatives Beispiel geworden?
Nein, die ist dann sozusagen auch überwiesen worden, sozusagen in eine schmerztherapeutische Einrichtung, wo man dann psychotherapeutisch da vorgehen sollte. Und das, ich kenne die Geschichte ganz bis zum Ende nicht, aber das mündet dann in einen sehr komplexen Behandlungsschritt mit großer Aussicht auf Erfolg. Dafür gibt es eben heutzutage sehr viele schmerztherapeutische Einrichtungen in Ulm, die Schmerzambulanz und die Schmerzkliniken in Günzburg, auch am RKU. Und viele andere Kliniken, die sich auf die Behandlung von chronischen Schmerzen eben spezialisiert haben.
Ja. Aber das klingt natürlich jetzt schon doch relativ komplex und schwierig. Ist es dann oftmals so, dass man gar nicht genau bestimmen kann, was Auslöser, was Grundlage des Schmerzes ist, dass man zwar die Symptombeschreibung der Patienten hat, aber als Mediziner ein bisschen unbefriedigt zurückbleibt, weil es jetzt nicht auf einen Schlag mit dem Hammer oder auf eine Entzündung zurückführen kann?
Ja, das ist auch ein Problem in der Versorgung von Patienten, und das trägt vielleicht auch bei, dass bei der Behandlung von chronischen Schmerzen auch manches schiefläuft, weil da kommen auch wieder ein paar Sachen zusammen. Also es kommt ein Patient zum Arzt und der sagt, ich habe das und das und mir tut es da weh und können wir da was machen? Und manchmal sind Ärzte und Ärztinnen und Schmerztherapeuten leicht zu verführen, zu sagen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann sitzen sie schon in der Falle. Ja? Also weil sie selber nicht diese Zurückhaltung erstmal gegenüber ihrer eigenen Fähigkeit. Wenn sie die Zahlen kennen würden über den Erfolg bei Schmerzbehandlungen, dann wüssten sie, dass die Erfolge bei chronischen Schmerzen nicht so doll sind.
Wie sind die so? Gibt
es
so Studien?
Egal, was man macht.
Oder?
Also über den Daumen gerechnet kann man sagen, erstens, es ist ganz, ganz selten, dass ein Patient, der über längere Jahre chronische Schmerzen hat, dass der Schmerz frei wird. Das ist extrem, extrem selten. Mhm. Das Zweite ist, wenn es sich um ein spezifisches Krankheitsbild handelt, wie sagen wir mal einen Migränekopfschmerz, und der ist bisher falsch behandelt worden, dann kann man mit einer richtigen, modernen Medikation sehr viel erreichen, eine sehr starke Reduktion, aber eventuell auch keine Schmerzfreiheit. Ja, das, so viel kann man sagen. Wenn man einen Patienten hat, der also langjährig eine chronifizierte Erkrankung hat und man keine Schmerzerkrankheit hat und keine Grunderkrankung, die man jetzt anderweitig behandeln kann, und man wendet alles an, was man hat, also an Möglichkeiten der Medikation und auch an psychologischen Mitteln, dann, sagen wir mal, kann man optimistischerweise zwischen 60% und 70% des Schmerzes reduzieren. Mhm. Das funktioniert. Auch nicht in allen Fällen, aber das ist so das, was man ganz gut erreichen kann. Es gibt auch mal Fälle, in denen tatsächlich Schmerzfreiheit erzielt wird. Meistens nur dann, wenn man den Patienten zu einer massiven Mitarbeit bewegen kann. Denn, und das ist jetzt sozusagen eine wichtige Botschaft, jedes Schmerzgeschehen, was über eine längere Zeit anhält, führt dazu, dass Patienten dazu neigen, sozusagen sich verhaltensmäßig zurückzuziehen. Und man kann sagen, dass jedes therapeutische Bemühen in Richtung Schmerzbehandlung den Patienten wieder in Bewegung versetzen muss. Also körperlich in Bewegung, aber auch psychisch in Bewegung setzen muss. Denn ein Mensch, der chronisch Schmerzen hat, da richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auch immer wieder auf den Schmerz. Ja? Und er kann lernen, sozusagen seine Aufmerksamkeit wieder auf andere Dinge zu lenken. Und alleine, dass man seine Aufmerksamkeit woanders drauf lenkt, ja, führt schon dazu, dass der Schmerz reduziert werden kann. Also manchmal ist das so einfach. Ja, kann man experimentell sehr einfach zeigen. Also wenn man Menschen mit Schmerzen stimuliert durch Hitze oder Kälte, das kann man ganz gut machen. Und man hat Ablenkungsstrategien. Man lässt sie eine interessante Geschichte hören oder gar selber erzählen, dann erleben sie den Schmerz oft bloß halb so stark, wie wenn sie sich auf diesen Schmerz konzentrieren. Also das weiß man inzwischen auch alles, und deswegen hat man auch ganz gute Behandlungsstrategien, den Schmerz zu reduzieren im Einzelfall. Aber das, was den Patient oft umtreibt, zu sagen, ich möchte schmerzfrei sein, das ist gar nicht einfach hinzubekommen.
Wird er auch viel vom Patienten verlangt, oder muss man auch viel von ihm verlangen, ja, weil er ja nicht im Anführungszeichen narkotisiert wird, operiert und das war's dann, sondern er muss ja, wie es ja eigentlich in der Psychologie in allen Bereichen so ist, steht und fällt natürlich das Behandlungsergebnis mit der Mitarbeit und mit der Compliance von dem Patienten.
Das ist völlig korrekt. Also das heißt, man braucht ein starkes Bündnis zwischen dem Therapeuten und dem Patienten. Und viele Patienten bringen das auch erstmal nicht auf. Deswegen haben wir auch einen ständigen Wechsel von einem Arzt zum anderen. Also als ich in der Schmerzambulanz war, hatten die Patienten im Durchschnitt 13 unterschiedliche Arztkontakte hinter sich mit den Schmerzen. Das ist ein Problem, weil viele Ärzte dann dazu neigen, ja, wir kriegen das irgendwie hin, und dann ist eine Enttäuschung groß am Ende. Also das ist wirklich entscheidend, dass der Patient an die richtige Stelle kommt, dass die Hausärzte das auch wissen und versuchen, an einen Schmerzexperten zu überweisen und mit dem dann ein starkes Bündnis aufbauen, im Rahmen dessen der Patient dann eben auch zu solch einer intensiven Mitarbeit motiviert werden kann. Mhm. Das ist das A und O.
Das klingt jetzt nicht unbedingt vielversprechend, wenn man das so hört, sondern das deutet doch schon darauf hin, dass die Ergebnisse nicht immer positiv verlaufen, muss man sagen, oder?
Sie laufen nicht immer positiv. Optimistisch würde ich das durchaus einschätzen, weil es ja auch etwas der Alltagserfahrung entspricht. Wenn Sie Klavier lernen wollen, müssen Sie Klavier üben. Sie können sich nicht hinsetzen und das Klavier begucken und auf Ihre Hände gucken.
Aber ab einem gewissen Alter wird es schwer, und ab einer gewissen Jahre der Krankheit ist es natürlich wesentlich schwerer, dann überhaupt dann noch einzugreifen, ne?
Das haben Sie völlig recht. Deswegen würde man ja auch sagen, jemand, der jetzt schon etwas älter ist und der will dann noch sozusagen Klavier spielen lernen, der muss vielleicht auch Abstriche bei seinen Erwartungen machen. Mhm. Aber dass wir insgesamt und da kommen wir wieder auf unser Anfangsgespräch zurück, vielleicht doch Ursachen in unserem Lebensstil haben, also mit relativ viel Konsum, mit relativ viel sehr schneller Befriedigung unserer Bedürfnisse, dass wir es auch nicht mehr gelernt haben, auch mal negative Lebenssituationen auszuhalten, dass da auch wahrscheinlich Ursachen sozusagen auch für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Schmerzen sind, das würde ich so sehen.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Denn wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Es ist schon gleich 17 Uhr. Wir wollten eigentlich noch einige andere Themen ansprechen, aber wir sind jetzt ganz im Schmerz verhaftet geblieben.
Ja, Schmerz ist auch ein großes Thema.
Und vielleicht laden wir Sie einfach mal bei Zeiten wieder einmal ein und können uns den vielen anderen Themen, die wir noch mit Ihnen besprechen könnten, dann widmen. Ich bedanke mich jetzt sehr herzlich beim Professor Dr. Harald Traue. Und wie gesagt, vielleicht können wir nochmal andere Themen beim nächsten Mal besprechen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Bitte, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.